Amen. Manchmal will ich nicht an den Momenten vorbeihuschen. Ich glaube, das sind die Momente, wo Gott am meisten spricht. Und ich will, dass wir dem Raum geben, dass Gott zu uns sprechen kann. Dass er zu uns sprechen kann, weil ich glaube, dass das die Momente sind, wo wir auftanken. Ich glaube, das sind die Momente, wo Gott sich uns offenbart und zeigt. Heute Morgen haben wir gesungen, die Ruinen leben auf, sehen seine Herrlichkeit und stehen auf aus der Asche. Ich habe so den Eindruck, dass das so ein bisschen der Prozess der Gemeinde ist. Ich glaube, dass wir uns neu bewusst werden müssen, was wir da singen, weil es sind Lieder, die in der Schwachheit gesungen werden, in einem Zerbruch gesungen werden. Und seit Anfang des Jahres, wo ich über die Jahreslosung gepredigt habe, prüfet alles, habe ich den Eindruck, dass die Gemeinde in so einem geistlichen Kampf steht und dass der Feind sich nicht gerne besiegen lässt. Der Feind mag es nicht so, wenn wir Land einnehmen. Sobald wir nach vorne gehen, wenn wir geistlich Dinge einnehmen, stehen andere Dinge dagegen auf. Und ich hatte den Eindruck, seit Gerhards Zeugnis und guter Diagnose und dieses Zeichen des Sieges über Gerhards Leben, dass auf einmal Dinge aufstehen, die das nicht, also Mächte, die das nicht möchten, denen das nicht gefällt, was hier passiert. Und um wieder eine Story aus meinem Leben zu bringen, vor einigen Tagen hat meine Frau gesagt, unser Wasser fließt nicht mehr ab in unserer Spüle. Und ich habe mich schon immer gewundert, warum es in unserer Küche manchmal so einen gewissen Geruch hat, so einen gewissen Gestank. Und meine Frau hat gesagt, ja, da steht das Wasser eine halbe Stunde, bis es abfließen kann. Und ich habe das To-Do natürlich vor mir hergeschoben. Und irgendwann habe ich gedacht, ich packe das am Kragen und ich schraube mal den Siphon ab und guck mal, was sich dahinter verbirgt. Und sofort natürlich kam mir ein Dreck und ein Gestank entgegen, also wer mich kennt, ich habe einen empfindlichen Magen. Ich war nicht so gefestigt und Lua hat sich schon gar nicht in die Nähe der Küche getraut, weil sie ja als Schwangere sehr empfindlich ist für Gerüche. Darum stand ich da mit dem Dreck und die Süffe ist mir entgegengelaufen und es kam für mich wie ein Blitz und ich habe gedacht, warum Gott muss ich den Scheiß aufräumen? Und Gott sagt zu mir, genau das ist das, was ich im Moment mit dir in der Gemeinde tun will. Und ich war so, ach, ich habe keinen Bock. Und ich mache das aus dem Rohr raus, ich befreie den Dreck, dieser Jahrhundertdreck und das ist ja nicht mehr definierbar, was das mal vorher war, sondern es ist ja einfach nur eine schwarze Pampe und ich stehe da und frage mich so, ja, was soll das? Warum ist das so? Und ich reinige den Siphon und schraube ihn wieder dran und das schönste Gefühl ist, den Wasserhahn aufzumachen und es fließt. Es fließt ab. Und dieses Gefühl zu haben, hey, du hast was Gutes getan, du hast was bereinigt. Und das habe ich so den Eindruck, dass genau das in der Gemeinde passiert. Gott hat so was vor, dass er uns reinigen möchte. So seine Braut reinmachen möchte. Und ich habe oft das Gespür oder das Gefühl, dass religiöse Geister, unreine Geister, manipulierende Geister sich versuchen, immer wieder in unsere Gemeinde einzunisten und immer wieder sich Raum zu schaffen. Und ich merke, dass ich langsam dann nicht mehr, kompromissbereit bin, auf diese Geister zu reagieren. Und ich habe das so in den Prozess genommen, eigentlich wollte ich heute was anderes predigen, aber ich habe gedacht, nee, ich will uns das sensibel machen und bewusst machen, was es bedeutet, in einem geistlichen Kampf zu stehen. Und da will ich uns Epheser 6, 12 lesen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ich habe mich gefragt, warum schreibt Paulus so etwas? Er muss ja so etwas schreiben, weil er die Epheser auf was aufmerksam machen will, weil wahrscheinlich die Epheser gedacht haben, sie müssen gegen Menschen kämpfen, gegen Fleisch und Blut. Aber er sagt, ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern ihr kämpft gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die hinter diesen Menschen steht. Und für mich als Pastor oder für uns als Gemeinde ist, glaube ich, gut zu wissen, dass die Geister sich durch uns manifestieren. Die Geister zeigen sich durch unser Handeln, durch uns. Und darum schärft Paulus uns den Blick und sagt, auch wenn du vor dir einen Mensch siehst, den du liebst, an den du glaubst, musst du unterscheiden können, dass der Kampf nicht gegen den Mensch ist, sondern gegen die Mächte und Gewalten, die dahinter stehen. Ich glaube, dass sich diese Mächte sichtbar machen durch uns und uns zeigen und mit uns spielen. Und ich glaube, wir müssen sensibel werden für diese Mächte und Gewalten und sie entlarven. In 2. Korinther 10, 3, 4, 6 bis 6 steht, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt nicht, noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen alle menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und sobald sich zeigt, dass ihr als Gemeinde Gott völlig gehorsam seid, werden wir allen dann noch verbleibenden Ungehorsam bestrafen. Dazu sind wir entschlossen und bereit. Paulus spricht hier ganz klare Worte. Er sagt, wir haben Gedankengebäude, wir haben selbstherrliches Denken, menschlichen Hochmut, feindliche Festungen, in denen wir gefangen sind. Und er sagt, wir müssen alles unter Christus Gehorsam stellen und jedes selbstherrliche Denken niederreißen. Er sagt, alles, was sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt, müssen wir niederreißen. Das heißt für mich, ich wünsche mir, dass diese Gemeinde in eine wahre Gotteserkenntnis kommt. In eine wahre Gotteserkenntnis und dass jede andere Festung, an die wir glauben, an der wir festhalten, niedergerissen wird. Und es tut weh, weil es bedeutet, dass wir vielleicht Festungen haben, Überzeugungen, Prägungen, an denen wir uns festhalten, weil sie uns Sicherheit gibt, weil wir Überzeugungen haben, dass das vielleicht für uns das Beste ist. Menschlichen Hochmut, eigensüchtige Gedanken, eigenmächtige Gedanken. Es geht um mich, um mein Wohl. Es geht um meine Agenda. Ich will, dass ich glücklich bin. Die wahre Gotteserkenntnis, darum geht's. Und ich merke, dass diese Festungen, in denen wir leben, oft durch Lügen, Verletzungen, Erfahrungen, Prägungen, Bitterkeit oder Scham aufleben. Diese Festungen speisen sich durch Lügen und Verletzungen, durch Prägungen, durch falsche Erfahrungen, durch Bitterkeiten. Und diese Festungen, die tarnen sich. Die sind nicht offensichtlich für uns, weil wir denken, ja, es ist alles okay. Aber sobald sich geistlich was bewegt in der Gemeinde, werden wir angestupst von diesen Geistern. Hey, das geht so nicht. Hey, mach was. Reg dich auf. Kämpf dagegen an. Das ist nicht Gott. Und diese geistlichen Festungen, diese Geister, die versuchen uns in unseren Lügen gefangen zu halten, in unserer Bitterkeit gefangen zu halten, in unserer Unvergebenheit gefangen zu halten. Ja, der und der hat mir vor Jahren. Ja, weißt du, wer das ist, was der gemacht hat? Und ich merke, dass wir uns unsere Sicherheit in diesen Dingen suchen. Denn es wird unbequem, wenn es nicht so läuft, wie ich das will. Es wird unbequem, wenn sich Dinge verändern. Es wird unbequem, wenn ich merke, Dinge werden entlarvt. Paulus schreibt in Epheser 5, 8 bis 14, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, das dann im Licht als das sichtbar wird, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Das heißt, Paulus sagt uns, diese Dinge, die Festungen, die geistlichen Geister, die uns manipulieren, die sind im Verborgenen. Die sind versteckt. Die verstecken sich gern. Und wir tun Dinge im Verborgenen. Wir treiben Dinge im Verborgenen. Aber Gott sagt uns, wir sind Kinder des Lichts. Wir gehören nicht zur Finsternis. Und deshalb tut nicht Dinge, die der Finsternis entstammen, sondern bringt das, was im Verborgenen ist, ans Licht. Und es wird Licht. Und ich habe den Eindruck, dass Gott, wie bei meinem Siphon, so ein bisschen den Schmodder hochholt und sagt, Genauso, ich will alles hochholen. Ich will, dass es sichtbar wird. Ich will, dass es sich zeigt. Und ich will damit umgehen. Ich will, dass es Licht wird. Ich will, dass die Gemeinde Licht wird. Ich will, dass jeder von uns erfährt, was es bedeutet, im Licht zu leben. Gott will Dinge aufdecken. Und Paulus sagt sogar, deckt solches Tun viel mehr auf. Schiebt es nicht unter den Teppich. Ich glaube, wir als Gemeinde sind es gewohnt, alles so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Ja, wir sind gute Christen und ja, bei uns in der Gemeinde gibt es keine Probleme. Wir haben keine Probleme. Bei uns, wir sind geheiligt, wir sind gerecht und nee, wir kennen keine dunkle Machenschaften. Wir haben alles, bei uns läuft's. Und ich glaube, solange wir in diesem Hochmut laufen, dass wir denken, dass wir uns nicht zu Gott kehren müssen und Buße tun müssen und Dinge aufdecken müssen, umso länger bleiben wir geistlich blind. Ich merke, genau an dem Punkt entscheidet sich, können wir das Einmaleins der Jüngerschaft. Wissen wir, was es bedeutet, im Licht zu leben? Das ist Einmaleins des Christentums. Buße tun, Dinge ans Licht bringen. Und ich glaube, solange wir diese Dinge nicht bearbeiten, umso länger wir diese Dinge verschleiern und sonntags gute Christen sind und wir das uns nicht anmerken lassen, umso mehr öffnen wir eine Tür, dass die Geister mehr und mehr uns da reintreiben können. Und dann fängt es an in unserem Leben, dass wir anfangen mit sexueller Unreinheit zu kämpfen. Wir fangen an vielleicht mit falschen religiösen Mustern zu kämpfen. Wir fangen an mit selbstsüchtigen Wünschen und Machenschaften zu kämpfen. Denn es geht ja nur um mich. Und wir fangen an vielleicht mit Süchten zu kämpfen. Und diese Geister haben Raum in unserem Leben, weil wir ihnen nicht den Stecker ziehen. Weil wir ihnen den Boden dafür geben. Paulus sagt, ihr seid Kinder des Lichts. Dann müsst ihr auch ein Leben im Licht führen. Und was bedeutet es, ein Leben im Licht zu führen? Befreit zu leben, ein Leben im Licht zu führen. Johannes sagt uns da, in 1. Johannes 1, 5 bis 10, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben, die wir an euch weitergegeben haben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das bedeutet, wir müssen unsere Sünden bekennen. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, wo wir alle Schwierigkeit haben. Weil genau da kommt die PS auf die Straße. Genau da zeigt sich unsere Spiritualität, unsere Beziehung zu Gott, unsere Demut, unsere geistliche Reife. Genau da fängt es an, mit Gott, fängt Gott an, mit uns Geschichte zu schreiben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Und er vergibt uns alle unseren Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Sünde funktioniert so, dass wir alle versucht werden. Wir haben alle Bereiche, wo wir anfällig sind, wo wir schwach sind. Bei dem einen sind es vielleicht Gelddinge, Geldgeschäfte. Bei dem anderen sind es sexuelle Dinge, sexuelle Unreinheiten. Bei dem anderen sind es vielleicht Süchte wie Alkohol. Und beim anderen sind es vielleicht, dass man sagt, ich muss meinen Schmerz ertrinken, indem ich mir die Birne wegzocke. Ich glaube, jeder von uns hat andere Dinge, wo er damit zu kämpfen hat. Und wo der Feind Raum nimmt. Und umso länger wir da in diesem Bereich einfach die Dinge tun, wenn wir versucht werden, und einfach, ja, wie soll ich sagen, unrein leben, kommt Scham in unser Leben. Und Scham versteckt uns. Und Scham versteckt die Dinge. Und sagt, es ist nichts passiert. Bei mir funktioniert alles. Scham versteckt die Dinge. Und dadurch leben wir in Finsternis, in der Dunkelheit. Und Scham erzählt uns, was würden deine Leute um dich herum denken, wenn sie es wüssten, was du machst. Und Scham sagt dir, du bist so dreckig. Du bist nicht würdig. Da bist du. Und sagt, erzähl's niemand. Weil wenn sie es wüssten, was würden die Menschen von dir halten und denken? Und es treibt dich weiter da rein. Es treibt dich weiter in die Dunkelheit, ins Verstecken. Und umso mehr du diesem sündigen Verhalten nachgehst, fühlst du dich eklig, dreckig, schmutzig und bist getrieben von Angst. Ich kenne das. Wenn du schwache Momente hast und du Dinge tust, die du nicht tun willst. Ich bin auch ein Mensch und ich lebe auch in diesem Kampf. Und ich weiß, wenn diese Scham kommt, muss ich ganz schnell dagegen arbeiten. Und ich merke, dass mein Leben getrieben ist von Angst, Unsicherheit. Ich kann nicht ich selber sein, weil der Feind hat was gegen mich. Er hat was gegen mich in der Hand. Und meine Hürde, das zu bekennen, wird immer größer. Meine Hürde, das ans Licht zu bringen, wird immer größer. Und es fällt mir immer schwerer. Und die Dunkelheit breitet sich immer mehr aus in meinem Leben. Und auf einmal entwickelt sich eine Fessel, die mich zurückhält. Aber Johannes sagt uns, wenn du deine Sünden bekennst und sie laut aussprichst, vergib dir Gott alle Sünden und reinig dich. Ich finde es so spannend, weil irgendwie versuche ich mich immer darum rumzuwinden. Ich sage immer, ich habe jetzt hier was Blödes gemacht. Und ich versuche immer so zu sagen, ja Gott, es tut mir leid, du vergibst mir doch alle Sünde. Aber Gott sagt zu mir, sagst du, Lu, sag's ihr. Sag's ihr. Und ich so, nee, aber ich habe da ein Porno geguckt. Und das, ich kann das ihr nicht sagen. Und dann sagt Gott, sag's ihr. Bring's ans Licht. Und oft sage ich, nee, ich will es nicht sagen. Weil Gott, du hast mich doch reingemacht. Und er sagt, sag's ihr, bekenn's. Und sobald ich den Schritt gehe und Lu sagt, Lu, ich habe was Blödes gemacht. Ist in dem Fall Lu gar nicht die wichtige Person, sondern es bricht was in meinem Leben. Und ich merke, Gott schafft eine Reinheit in mir, wo sofort ich wiederhergestellt bin. Und ich auf einmal merke, ich laufe von dem Gespräch weg. Lu hat einfach nur gesagt, hey, alles gut? Gott vergibt dir. Aber in dem Moment laufe ich raus aus dem Gespräch und ich bin frei. Und ich glaube, genau dieser Schritt, es zu bekennen, löst Fesseln. Und oft will ich diesen Schritt nicht gehen, weil ich sage, es langt doch, wenn ich zu Gott bete und er einfach mir alle meine Sünden vergibt. Aber die Bibel gibt uns ganz klare Werkzeuge oder Schritte und sagt, hey, bekenn's einfach und bring's ans Licht. Ans Licht bringen heißt nicht, ich mache das in meiner stillen Zeit mit Gott aus, sondern ans Licht bringen heißt, jemand anderes kann es sehen. Es heißt, ich mache mich sichtbar, ich mache mich nackig. Und es heißt, ein Leben am Licht zu führen. Vor Jahren in meiner Jugendzeit hat Miri uns nach Hamburg genommen und hat gesagt, hey, ich wünsche mir, dass ihr als Jugendteam eine Lebensbeichte macht. Und ich war so als Jugendlicher, ich brauche das nicht, was ist das? Und Miri hat gesagt, glaub mir, die Freiheit, die dich da erwartet, ist viel besser. Ich will, dass du alle Dinge ans Licht bringst. Und die Lebensbeichte ist so ein Modell, wo du quasi durch jede, das ist so ein seelsorgerliches Modell, wo du verschiedene, das ist wie ein Haus aufgebaut und jedes Zimmer hat eine Bedeutung. Zum Beispiel das Schlafzimmer ist eine ganz intime Intimität. Der Keller zum Beispiel oder die Abstellkammer sind die tiefsten Geheimnisse, dunkelsten Geheimnisse, die du hast. Und du gehst durch jeden Raum quasi in diesem Modell und bringst alles ans Licht, was dein Leben betrifft. Ja, wie sieht es mit deiner Sexualität aus? Wie sieht es mit deinen Beziehungen aus? Wie sieht es mit deiner Vergebenheit aus? Bist du irgendwo bitter? Und dann kommst du zu der dunklen Kammer und da heißt, was ist denn dein dunkelstes Geheimnis, das niemand weiß? Das niemand weiß. das du so ein bisschen versteckt hältst. Und ich habe gewusst, wo ich in dieser Lebensbeichte war, wusste ich, ich will nichts zurückhalten. Nichts. Und ich bin aus der Lebensbeichte raus. Ich habe alles gesagt, was mir eingefallen ist. Und eine Freiheit hat sich in meinem Leben breit gemacht, wo ich gedacht habe, das ist das beste Gefühl. Mein Gewissen war rein. Absolut rein. In jede Situation, in der ich gegangen bin, war keine Scham. Und ich merke, sobald ich wieder in unreine Dinge reingegangen bin, in Unreinheit reingegangen bin, habe ich gemerkt, wie sich mein Gewissen auf einmal wieder meldet und sagt, ah, Samuel, wirklich? Und ich habe gemerkt, ich muss wieder ans Licht. Ich muss wieder ans Licht. Ich will ein reines Gewissen haben. Ein reines Gewissen. Und auf einmal lerne ich, Dinge zu unterscheiden. Und ich lerne, welchen Wert die Freiheit in Jesus hat. Weil wenn jemand in Gefangenschaft lebt, kennt er den Wert der Freiheit nicht. Es gibt ein Beispiel, dass zum Beispiel, wenn man ein Elefant als kleines Baby-Elefant quasi ankettet und er aufwächst in Ketten und man dann im Erwachsenenalter irgendwann die Ketten wegmacht, bleibt der Elefant weiter an der Stelle stehen, weil er denkt, er liegt immer noch in Ketten. Er kennt die Freiheit nicht. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir sind wie so ein Elefant, der in Ketten lag, und die Freiheit in Jesus kennen wir nicht und haben vielleicht keinen Wert dafür. Aber mein Wert ist dafür. Die Freiheit in Jesus ist immer besser. Es ist immer besser. Es ist immer besser, in Freiheit zu leben. Es ist so viel schöner, nicht in Verdammnis zu leben, nicht in Lüge zu leben. Ich habe auch manchmal den Eindruck, es ist wie so, als ob wie ein Vogel im Käfig, der im Käfig rumfliegt und auf einmal machst du die Käfigtür auf und der Vogel fliegt nicht raus. Und ganz ehrlich, mir ist lieber, dass wir Dinge ans Licht bringen und es wird chaotisch hier. Und ich denke mir als Pastor, was passiert hier? Lieber kümmere ich mich um den Dreck, als dass es immer verborgen bleibt. Und lieber sind wir authentisch und ehrlich. Weil ich glaube, da wird es sichtbar. Da kommt wahre Geistlichkeit raus. Gottes Ziel ist, dass wir in Freiheit leben. Er hat uns für die Freiheit freigemacht. So wie Bex heute Morgen vorgelesen hat. Und egal, wie du jetzt das aufnimmst oder wie du dich fühlst oder an welchen Punkten du stehst da mit Gott, ich will dir Sachen zusprechen. Ich will dir Sachen zusprechen. Denn die Bibel ist voll davon, von den Menschen, die gefallen sind. Von Menschen, die zerbrochen sind. Von Mördern und Dieben. Sexueller Straftäter. Und David schreibt in Psalm 34, 18: Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Lieber habe ich ein zerbrochenes Herz. Lieber habe ich ein zerbrochenes Herz. Gott legt viel mehr Wert darauf, dass ich ein zerbrochenes Herz habe, als dass ich alles zusammen habe. Und lieber gehe ich durch den Zerbruch. Lieber gehe ich durch den Zerbruch, als dass ich an einer falschen Freiheit festhalte. Und ich will euch zusprechen, ich will dir zusprechen, egal in welchem Punkt du stehst, Gott ist dir nahe in deiner Zerbrochenheit. Und egal, wo du durchgehst, will ich dir sagen, Gott ist der Wiederhersteller deines Lebens. Und hab keine Angst, dass dein Leben oder die Gemeinde oder irgendjemand zu Bruch geht. Denn Gott ist der, der dich hält. Gott ist der, der dich aufbaut und wiederherstellt. Und Gott ist der, der diese Gemeinde wieder aufbaut und herstellt. Das heißt, wenn du Angst hast, ich kann das nicht sagen. Ich kann das nicht ans Licht bringen. Weil es wird so viel zerstören. Lieber reißen wir alles nieder, als dass wir in einer falschen Freiheit leben. Und ich sage euch, darum singen wir diese Lieder, die Ruinen leben auf. Die Ruinen leben auf. Und in dieser Zerbrochenheit wird Gott uns wieder aufrichten, wird dich aufrichten. Und er schenkt dir das Leben im Überfluss, in Freiheit. In 2. Petrus 5 bis 7 steht, 2. Petrus 5. Hier. 1. Petrus 5. Danke. Zweiter Petrus 5 bis 7. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter der gewaltigen Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter der gewaltigen Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Halte nicht fest an deinem Stolz, an deiner Hochmut, an deiner Selbstgerechtigkeit, sondern lass los. Du musst nicht der Superheld sein. Oft haben wir den Eindruck, als geistliche Glaubenshelden müssen wir alles im Griff haben. Und als geistliche Glaubenshelden dürfen wir keine Emotion, dürfen wir keine Schwachheit zulassen, weil wir beten ja alles weg. Wir beten alles weg. Aber die wahre Geistlichkeit zeigt sich darin, ob du bereit bist und die Stärke hast, dich zu demütigen. Wahre Stärke liegt nicht darin, wie viel du deine Sünden wegbetest, sondern wahre Stärke liegt darin, ob du die Stärke hast, dich zu demütigen und dich zerbrechen zu lassen unter der Hand Gottes. Denn Gott widersteht unserem Hochmut. Und ich merke, dass Gott widersteht mir in meinem Hochmut, wenn ich an Dingen festhalte, wo ich denke, ich weiß es besser als Gott. Oder ich habe es im Griff. Ich brauche Gott nicht. Ich bin nicht schwach. Aber in meiner Schwachheit ist Gott stark. Und ich glaube, der Feind kommt genau da in unser Leben und greift uns genau da an diesem Punkt. Und er setzt da an und er liebt es. Der Feind liebt es, in unserem Hochmut, in unserem Stolz mit uns zu spielen. Mit unserer geistlichen Fassade. Mit unserer christlichen Fassade. Am Schluss will ich lesen Hebräer 12, Vers 1. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen wir, auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns leicht gefangen nimmt. Wir stehen in einem Kampf, wir alle, du und ich, wir stehen in einem Kampf. Wir laufen den Lauf des Glaubens. Aber es ist die Frage, ob wir uns beim Laufen hindern lassen. Ich glaube, ich fand es so cool, bei einer Predigt hat mal Gernot gesagt, dass wenn du den Lauf laufst und dich Sünde gefangen nimmt, dann ist es wie so eine Fußfessel, die dich zurückhält, die dich festhält, die dich lahm macht. Und du kannst den Lauf nicht laufen mit dieser Fußfessel. Und die Sünde, die dich zurückhält. Und Paulus sagt, legt alles ab, was euch bei dem Lauf hindert. Und trenn dich von deiner Sünde, die dich so leicht gefangen nimmt. Das heißt, wir müssen die Fußfesseln losmachen, damit wir laufen können. Damit wir den Lauf laufen können. Und ich will uns ermutigen, dass wir Dinge ans Licht bringen. Ich will dich ermutigen, Dinge ans Licht zu bringen. Und hab keine Angst, Dinge ans Licht zu bringen. Ich empfehle dir, such dir jemand Vertrauenswürdiges. Such dir jemand geistlich Reifes. Und vertraue dich ihm an. Es kann dein Ehepartner sein. Es kann aber auch jemand, ein guter Freund sein. Oder du suchst dir einen Seelsorgedienst, wo du sagst, ich will in Seelsorge. Ich will Dinge bearbeiten. Ich will Dinge ans Licht bringen. Oder wenn du sagst, Samuel, ich habe niemand, dann kontaktiere mich. Ich bin nicht der beste Seelsorger, aber ich will da sein, wenn jemand was ans Licht bringen wird. Weil es geht am Schluss nicht darum, jemanden zu verurteilen, oder es geht auch nicht darum, dass du da jetzt die Person vor dir sitzen hast, sondern es geht darum, kannst du das ans Licht bringen vor Gott und kannst du der Person vertrauen, dass sie damit vertrauensvoll umgeht und reif damit umgeht. Und ich will uns ermutigen, kontaktiere mich, schreib mir eine E-Mail, mach mit mir einen Termin aus, ruf mich auf dem Gemeindetelefon an. Lass uns da reingehen. Und alles, was uns zurückhält, lass uns niederlegen. Ich will dich einladen, heute Morgen, wenn du sagst, ja Samuel, ich kämpfe mit so vielen Dingen, dann will ich, dass du einfach ein körperliches Zeichen setzt und sagst, ich stehe auf, ich bete und Gott, ich will das vor dein Kreuz bringen. Wenn du sagst, du willst hier vor ans Kreuz bringen, fühl dich frei. Wenn du sagst, hey, ich will wirklich da Schritte gehen, dann ermutige ich dich, dass heute Morgen ein Anfang ist, Schritte in die Freiheit zu gehen. Und ich spreche Freiheit aus über diese Gemeinde. Darum, genau während wir das letzte Lied singen, ihr könnt euch einfach frei fühlen, da drin darauf so zu reagieren, wie ihr merkt, okay, ich will meine Hände ausbreiten und sagen, Gott, ich gebe dir alles. Oder du kannst dir vornehmen, okay, ich will einen Termin ausmachen mit, oder ich will heute Nachmittag meinem Ehepartner ein paar Sachen sagen. Lass es ein Anfang sein und hab keine Angst, durch diesen Tunnel zu gehen, weil ich glaube, am Ende des Tunnels ist Freiheit. Nur der Prozess ist manchmal hart und schwer und bedeutet Zerbruch und ist schmerzhaft und fällt uns schwer. Aber ich ermutige dich, lass uns diesen Schritt gehen. Lass uns durch diesen Prozess gehen. Ja, Jesus, ich segne hier jeden mit deiner Freiheit, mit deinem Geist, dass du uns überführst, Heiliger Geist. Führ uns in dein Licht. Und Heiliger Geist, ich bete aus, dass du jetzt Dinge aufzeigst in unserem Leben, uns in Gedächtnis rufst, uns aufzeigst, wo wir in Unreinheit leben, wo wir mit Dingen zu kämpfen haben, wo Dinge ans Licht müssen. Überführ uns, Heiliger Geist. Dräng uns in die Freiheit. Leite uns in die Buße, Heiliger Geist. Leite uns in die Umkehr, unser altes Denken loszulassen, unsere alten Geister loszulassen und Buße zu tun. Ich spreche deinen Namen aus über jeden Prozess, über jedem Leben hier, dass dein Name erhöht ist und dass jedes Knie sich beugen muss vor dir. Jeder Hochmut muss zerbrechen. Jeder Geist muss zerbrechen in deinem Namen, Jesus. Und ich bete, dass deine Autorität und deine Macht sichtbar wird in unserem Leben, in jedem einzelnen Leben. Und dass es spürbar wird, wie real du bist und wie real deine Freiheit, deine Liebe ist, deine Barmherzigkeit ist, deine Gnade ist. Wir ergreifen deine Gnade, wir ergreifen deine Freiheit und wir laufen ins Licht. Und ich bete, Jesus, dein Blut aus über dieser Gemeinde, dass sie uns reinigt, dass es uns frei macht von jeder Schuld. Jesus, und ich bete, dass jede Kette zerbrechen muss in deinem Namen. Dass jede Kette, die uns hält, zerbricht. Jede Kette muss zerbrechen, Jesus. Reinige uns, Jesus. Und ich habe den Eindruck, dass Gott wie so durch so ein heiliges Feuer durch die Gemeinde weht und Dinge abbrennt, die nicht von ihm sind. Und dass dir ein reines Gold übrig bleibt, das in diesem Feuerofen besteht. Und dass alle falschen Werke zerbrennen. Und es ist schmerzhaft, Dinge loszulassen, uns beschneiden zu lassen, Dinge loszulassen. Aber ich habe den Eindruck, Gott reinigt uns mit seinem reinigen Feuer. Er brennt uns. Er brennt es alles weg. Ja, Heiliger Geist, komm mit deinem Feuer und brenn alles weg, was nicht von dir ist. Heiliger Geist, wir brauchen mehr von dir. Wir kommen vor dich in unserer Schwachheit, Herr. Baue du jeden Einzelnen hier auf. Sei jedem Einzelnen hier nahe, Heiliger Geist. Und tröste uns. Tröste die zerbrochenen Herzen sind, die zerschlagen sind. Die hoffnungslos sind. Heiliger Geist, bau du auf. Tröste uns. Und heile uns. So wunderbar ist deine Heilung, Herr. Lass uns kurz einen Moment nehmen, während die Musik spielt. Einfach du und Gott. Lasst uns kurz in diesem Moment sein.